Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zum Podcast Medizin versus Didaktik. Heute bei mir im Studio ein ganz besonderer Gast.
Der Robert ist wieder da.
Genau, der ist wieder bei mir und wir beide sitzen
aber
hier.
Aber du warst ja weg letztes Mal. Du warst ja digital.
Ja, stimmt. Da war ich aber trotz Krankheit am Mikro, ne? Das war ein Satz. Wir sitzen hier in der Schwitzhütte. Fenster ist geöffnet. Also wenn ihr Störgeräusche hört, dann wisst ihr warum und wieso. Wir hatten jetzt eine Woche keinen Podcast. Sorry schon mal dafür. Wir waren so frech, in Urlaub zu fahren, aber das ich glaube, sollte mal erlaubt sein. Ja, wir haben heute ein Thema. Wir docken quasi an einem anderen Thema an, was wir schon mal gehabt haben. Und deswegen gibt's auch den wunderbaren Einspieler.
Was bisher geschah.
Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Michael Gröning für die Einspieler, fürs Schneiden, fürs Dasein, für Dinge tun für uns und den Podcast. Ohne den wäre es nicht möglich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Genau, was bisher geschah, und zwar, wir haben uns heute mal überlegt, wir graben nochmal die, in Anführungszeichen, neue Approbationsordnung raus. Und ja, Robert, das wird ein Katerfrühstück, ne?
Ja, ich würde auch sagen, das wird.
Also für alle die, die noch nicht so ganz auf Stand sind und die Folge noch nicht gehört haben, geht erstmal zurück. Hört euch die erstmal in Ruhe an.
Ja, ne? Und so. Lest auch ganz dringend mal das PDF.
Genau.
Was da verlinkt ist.
Und zwar komplett, bitte.
eigentlich muss man es ja jetzt nicht mehr lesen, oder? Weil ist ja jetzt, ist es, oder? Muss
ja,
lesen?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Also der aktuelle Stand ist, dass es irgendwo zwischen, also ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hier hört, der aktuelle Stand Juli im Jahr 2024, im Jahre des Herrn, ist, dass die AO jetzt irgendwo im Kabinett nicht vorgelegt wurde und die hängt quasi zwischen Bundesgesundheitsministerium, Kabinett und den Ländern fest. Man hört, dass die Länder sagen, das ist in ist zu teuer und deswegen quasi schon mal dagegen sind, bevor es überhaupt in den Bundesrat kommt. Und ja, und das alles in Zeiten knapper Kassen. Es gibt jetzt halt die ersten Stimmen, also die beziehungsweise die wurden immer mehr, die sagen, die wird nie kommen. Ja, hat sich die Arbeit gelohnt, ne, Robert?
Ja, und jeder macht es dann doch wieder so, wie er meint.
Ja.
Das war ja die passende Klausel, wenn das nicht umgesetzt kriegt. Ne, haben wir ja darüber gesprochen.
Die stand ja ganz am Ende.
Schlussklausel. Wenn das nicht geht, dann macht's doch wieder, wie ihr meint. Aber ja, und das ist aber auch so spannend, weil wenn du jetzt mit dem Pjotlern sprichst, gerade hier in Bielefeld haben wir ja noch Häuser, wo wir Münsteraner Pjotler haben. Und, und du sprichst über die M1, mit der wir uns ja hier in Bielefeld auch gerade sehr beschäftigen. Und dann komme ich aus Göttingen oder aus wo auch immer, wo der Geier her. Alles, also alle Modellstudiengänge sind so ein bisschen modifiziert. Jeder macht es ein bisschen anders.
Ja.
Und ganz viele machen ja gar keine zentrale Fertigkeitsprüfung, ne, für M1. Natürlich, die haben sich das jetzt einfacher gemacht und summieren dann die Prüfungen während des Semesters, ziehen das dann zusammen.
Zum Beispiel, ja.
Und das ist natürlich deutlich günstiger als nochmal so eine zentrale Prüfung. Da kann ich mir schon vorstellen, dass auch von den Fakultäten viele vielleicht gar nicht so interessiert sind, das zu tun. Denn das ist natürlich viel Arbeit, sehen wir ja gerade hier bei uns.
Ja, also das hat man ja auch, also man hat ja auch durchaus mitgekriegt, dass manche Standorte dem gar nicht so gut gegenüber eingestellt waren. Also es war ja auch nicht, dass die gesamte Community sehnsüchtig erwartet hat. Es gab schon viele, die sagten, da steckt jetzt auch viel Arbeit drin und viel Gutes. Ich bin auch weiterhin Freund davon. Aber es gab auch, also mir hat letztens auf einer Tagung jemand sehr eindringlich über eine gefühlte 45 Minuten auch erklärt, warum es schlecht ist und warum es gut ist, dass die gar nicht kommt. Und wir gehen auch gleich nochmal auf die Gegenargumente ein bisschen ein, vielleicht kurz. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, als ich das jetzt so mitgekriegt habe, wie es entwickelt hat. Es war ja immer so ein Gerüchte. Die einen sagt, nicht kommt, die anderen, nicht kommt nicht. Und man soll auch gar nicht sagen, dass es gar nicht kommt. Dann würden sich die bestätigt fühlen, die da eh immer schon gegen waren. Es wäre irgendwie so auch so ein bisschen Battle zwischen so Klinik und Vorklinik, so, der da so auch ein bisschen ausgetragen wird und so weiter. Keine Ahnung. Aber ich habe direkt gedacht, so, ja, ist mal wieder Deutschland. Also man verhandelt 8 Jahre gefühlt oder 7 oder 8 Jahre. Ne? Also wenn wir von dem Positionspapier des Wissenschaftsrats irgendwie ausgehen, dann ist es jetzt irgendwie schon ungefähr so weit. Und am Ende kommt nichts. So, und da steckt ja wirklich, wirklich viel Arbeit drin.
Ja.
Ne? Und da habe ich mich wieder gefragt, warum sind andere Länder, ne? Also wir gucken ja meistens auf diese kleinen neben uns, Niederlande ist häufig ein Vorbild oder ein Blick, wo man halt hinguckt, Schweiz ist häufig genannt. Warum kriegen die das gewuppt? Warum entwickelt sich da schneller was und warum hängen wir immer so dran und scheitern in unserem Bedarf am Konsens immer so sehr?
Habe ich keine Antwort zu.
Nee, ich war auch mehr so eine philosophische Frage. Keine Ahnung. Also es gab ja Vorwürfe unter anderem, dass der viel zu groß ist und viel zu komplex und viel zu durchdetailliert. Und ich meine, wenn man auf die Seitenzahl guckt, hast du das auch so empfunden?
Ja, absolut. Also ich fand das sehr, sehr, sehr klein und dann aber doch immer wieder mit so kleinen Auswegen aus der Situation. Also es wurde relativ dezidiert ja gesagt, das macht das so und so. Und die Umsetzung, ich bin mir gar nicht sicher, wie groß der Bedarf oder anders. Ich sehe in den Kliniken, in denen ich so unterwegs bin, auch überall, also sehe nicht, dass da jetzt ein ganz großer Bedarf an so einer Reform ist. Also natürlich müssen wir viele Dinge reformieren. Wir haben ja schon auch ausgiebig darüber gesprochen, warum das auch aus didaktischer Sicht Sinn macht. Aber ich glaube, es gibt ganz viele gerade, die auch wirklich in der Klinik arbeiten und die täglich mit den Studierenden umgehen, denen natürlich jetzt so einen Change-Prozess zuzumuten, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also vor allem der Benefit, das ist ja immer das Gleiche im Leben. Ich möchte immer gerne einen Benefit haben für das, was ich tue. Mhm. Und wenn wir die Pürzzeit in meiner Klinik verkürzen, sehe ich erstmal keinen persönlichen Benefit. Das hört sich jetzt sehr egoistisch an, aber so läuft es halt draußen. Ja. Dann sage ich, okay, aber das haben wir auch darüber gesprochen, 4 Tertiale statt 3, für die den anderen Podcast noch nicht gehört haben. Das war ja auch eine Idee, die ich auch sehr gut finde, weil man dann wirklich nochmal eine Möglichkeit hat, auch gerade in die Ambulante, die ja sehr gestärkt werden, so reinzuschauen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jemanden in der Chirurgie habe, dann ist der halt gerade da oder die und dann ist die halt auch gerade wieder weg. Also die Einarbeitungszeit ist dann gerade rum. Und da natürlich gerade Pjotler und Pjotlerinnen immer noch eine Stütze sind, das muss man ja auch leider sagen, in der täglichen Routine, fällt das natürlich dann auf. Also das ist so ein Beispiel, wo ich eben auch schon von Klinikchefs und Chefinnen mitbekommen habe, ja, das wäre jetzt aber irgendwie ein Rückschritt, wenn die kürzer da sind. Einfach weil die natürlich als Arbeitskraft leider auch dann eingesetzt werden, was ja eigentlich so nicht sein soll. Und das ist nur ein ganz kleiner Punkt, weil das, wo man eben sieht, dass Lehrende vielleicht den Benefit gar nicht sehen für die Studierenden. Vielleicht steht der auch nicht immer im Vordergrund, das kann ja auch sein.
Ja, ich meine, didaktische Trends müssen ja nicht immer gut sein, weil sie gerade Trends sind oder so. Ich habe zum Beispiel als Gegenargument, ich persönlich bin ein Freund des Z-Curriculums, also jetzt nicht hier falsch verstehen, aber ich habe zum Beispiel als Gegenargument gehört, dass wenn man also die Vorklinik bis quasi zum Ende zieht, dann die Frage war, was sollen die denn im 9. oder 10. Semester überhaupt noch unterrichten? Also da sollten doch die Grundlagen im Grunde, ne, also wenn man jetzt an Anatomie, Physiologie und so weiter denkt, doch da sein, damit die dann entsprechend dann in der Krankenversorgung und mit Blick auf die Klinik dann darauf aufgebaut werden kann. Welche Grundlagen soll man denn da noch vermitteln? Ne? Also das war so ein Kritikpunkt.
Ja? Man muss ja ganz klar sagen, und das ist jetzt keine Behauptung, sondern wir schauen einfach mal in die Altfragen, die offiziellen Altfragen, und dann sehen wir ja das in den Fächern. Für die Biochemie zum Beispiel sind das Grundlagen, aber das geht ja darüber hinaus.
Okay.
Also für Mediziner. Also das ist ja, da werden wirklich teilweise sehr spezielle Dinge gefragt. Und wir haben ja in der Folge jetzt gesehen, wie schön man das machen kann, die Vorklinik und Klinik, in einer der letzten Folgen.
Ja.
Und vielleicht muss ich dann eben auch erwarten, dass ich die Lerntiefe halt entsprechend steuere. Und wenn ich über irgendwelche speziellen Rezeptortypen spreche, um irgendwelche Subgruppen, die arg so wichtig sind, oder letztens haben wir noch eine Frage beim IMBP gefunden, wo eine ultra seltene genetische Erkrankung gefragt wurde, nur weil die halt einen bestimmten Rezeptortyp betrifft, dann ist das nichts, was ein 0815 Arzt, Ärztin nach der Approbation braucht. Aber man könnte es eben am Ende des Z-Curriculums sozusagen als on top noch mitnehmen. Und bisher wird das eben in den Anfang mit reingepackt. Also ich glaube, das würde voraussetzen, dass man sich darüber ganz, ganz, ganz viele Gedanken macht. Das ist in einem großen Z-Curriculum natürlich gar nicht einfach, weil das würde ja heißen, dass alle Player sich zusammensetzen.
Ja, und meinst du, dass da so ein bisschen auch vielleicht die Widerstände herkamen, um jetzt mal wieder auf die politische Ebene zu gehen? Weil ich habe mir gedacht, bisher ist das häufig bei Reformen ja so, ja, wir labeln das neu, wir machen das eigentlich fast wie früher. Ne? Vielleicht werden 3-4 Details geändert, aber wir machen das, also zumindest an den etablierten Standorten. Bei den neuen, wo ja viel aufgebaut wird, kann man sich ja flexibel anpassen, aber da, wo es quasi seit Anno dazu mal immer so läuft, wird ja häufig dann doch so agiert in der Praxis, das kennen wir ja. Das ist beim Z-Curriculum nicht mehr möglich. Da muss man eigentlich, wenn man es wirklich umsetzt, ja doch wirklich grundlegend im Grunde alles nochmal durchplanen und alles nochmal neu aufbauen.
Ja,
und ich könnte mir vorstellen, dass daher die massiven Widerstände aus einigen, also gar nicht nur aus der Vorklinik, jetzt nicht falsch verstehen, auch aus der Klinik, auch die müssen ja, wenn die vorgezogen werden. Also ich kenne Standorte ja, da haben dann halt Leute die Sachen, die sie früher im 6., 7., 8. Semester halt gemacht haben, dann im 2. gemacht, ohne irgendwie Abstriche zu machen. Also auch die, dass das von beiden Seiten da die...
Ja, richtig. Das ist natürlich auch die Riesenherausforderung. Also Ich habe auch das Seminar, was ich in Köln im, das war siebtes, achtes gemacht, Semester gemacht habe. Das läuft hier jetzt, im Standort hier läuft jetzt im zweiten Semester. Und das hat wenig Abstriche, weil das aber auch nicht, von der Lerntiefe nicht sonderlich tief ist. Aber wenn wir natürlich die Diskussionen hatten mit Kardiologen, Kardiologinnen zum Beispiel, die sagen, naja, ich kann diese Krankheitsbilder nicht erklären, ohne jetzt das EKG verstanden zu haben und auch die Pathologien verstanden zu haben, dann sind wir halt schon weit über dem zweiten, dritten Semester eigentlich. Und das ist aber auch eine große Herausforderung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit dem Thema anzufangen und dann sagen, aber was wir jetzt da machen, welche Therapie wir vorschlagen, das sagen wir in den ersten vier Semestern. Das geht natürlich nicht.
Warten, bleiben Sie dran.
Genau. Das, glaube ich, ist eine große Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja Standorte, die das umgesetzt haben. Und da ist ja durch Kooperationen auch denkbar, dass man dann, also man muss ja nicht alles neu erfinden. Man könnte ja Curricula oder Teile von Curricula woanders her übernehmen. Es kann sein, dass es ein Widerstand ist. Ich weiß aber gar nicht, ob so das Gros der Lehrenden sich darüber Gedanken macht. Mhm. Also, weil ich glaube, da stehen andere Dinge im Vordergrund. Ich glaube, dass es einfach vor allem ums Geld geht. Also wenn wir gerade die Fertigkeitsprüfungen uns anschauen, das muss ja irgendjemand bezahlen.
Mhm. Ja, also hier PJ-Reife OSCE, Formulaturreife OSCE und so weiter. Ja. Die ist nur interessant, wenn man so gesehen hat, wie der Verlauf war. Das M3 sollte ja auch mal als Stationenprüfung praktische gemacht werden, so à la Schweiz. Auch hier Verweis auf die Folge, sehr schön, weil da klappt's und da läuft's seit vielen Jahren. Dann ist die weggestrichen worden, dann wurden dafür diese PJ- und Formulaturreife im OSCEs gemacht. Und wenn jetzt die AO erstmal nicht kommt, dann sind die ja auch weg. Ja. Also dann haben wir im Grunde, dann kann Standort, und es gibt ja welche, sagen, ich mache komplett ohne eine praktische Prüfung mein Studium. Ja. Ich bin im Grunde Lehre wie vor 30 Jahren. Ja. Ich bin jetzt mal ganz, ganz pessimistisch. Ja, jetzt gucken wir einmal seufzend in die Ferne.
Nein, und ein weiteres Ding, auch bei der ambulanten Medizin, wir haben ja darüber gesprochen, dass es dann Prüfer und Prüferinnen geben soll, die dann eben auch kommen, die Staatsexamen prüfen. Und das ist ja eine hohe Anzahl von Menschen, die wir da brauchen.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal postuliere, dass da vielleicht die allgemeinen MedizinerInnen gar nicht reichen würden, weil wir so eine hohe Anzahl von Prüfen haben und vielleicht auch, was ich sehr, sehr begrüßen würde, aus chirurgischer Sicht auch vielleicht Facharztpraxen irgendwann damit reinnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann brauchen wir Prüfer und Prüferinnen, die aus der Praxis rausgehen und sich dann da hinsetzen und prüfen. Das dauert schon mal ganz gern dann einen halben Tag, vielleicht sogar einen ganzen.
Und das kostet.
Und genau, anders als bei Unikliniken, wo das eben Teil meines Arbeitsvertrages ist, mit meistens ja 20% Forschung und Lehre, geht mir auf meinem Sitz an dem Tag Umsatzflöten. Und zwar geht das in die Tausende. Und das, wer reklamiert das jemand oder nicht? Also das ist ein teures Hobby dann.
Ja, ne? Mein Stuhl knatscht übrigens, Entschuldigung. Ich muss gleich den Stuhl tauschen.
Und ich kann mir auch da vorstellen, dass viele natürlich grundsätzlich bereit sind und natürlich auch gerne Wissen weitergeben. Das hört man, also das gibt ja ganz viele Kollegen, die jetzt auch immer wieder sagen. Aber natürlich die Praxis für einen Tag zuzumachen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Also wenn ich vor die Wahl gestellt werde, gebe ich mein Wissen weiter oder verdiene ich 5.000 Euro?
Fünf sind es nicht, aber.
Ja, weil,
aber anderthalb sind schnell.
Ja, ja.
Also Umsatz. Ne? Aber es fehlt dann halt. Ne? Und da die Prüfung macht man ja auch nicht am Samstag oder abends um 8.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Ich finde es halt krass, dass. Es gab ja quasi Standorte, die, sage ich mal, im Grunde auch abgewartet haben. Manche haben im Grunde auf die AO zugearbeitet, haben das quasi auch so ein bisschen als interne Triebfeder genutzt, um vielleicht mal Reformen auch anzustoßen, die vorher nicht ganz so beliebt waren oder wo es so Widerstände gab oder so. Und dann wir bereiten uns darauf vor und deswegen machen wir jetzt mal Sachen, vielleicht auch im Bereich Wissenschaftlichkeit, eben die praktischen Prüfungen haben wir gerade angesprochen, Fokus mehr auf ambulante Sachen, so Simulation stärken ist ja auch nochmal so ein Punkt gewesen. Und dann gab es ja Standorte, die quasi gesagt haben, wir machen erstmal gar nichts. Wir gucken erstmal, ob und wie und was da kommt. Die haben ja jetzt quasi ihre Belohnung, während quasi die Standorte, die quasi gesagt haben, wir lassen uns auf den Change-Prozess ein, jetzt eventuell zu Hause einen Rechtfertigungsbedarf haben.
Ja. Ja, das ist ein Punkt, das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass einige der Dinge irgendwann umgesetzt werden. Also ob das im Rahmen dieser Ordnung ist oder und dass jetzt dieser ganz klassische, tradierte Studiengang, wie wir ihn kennen, das möchte ich, also ich persönlich möchte das den Studis auch nicht mehr antun. Also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, aber insofern bin ich total happy und Bielefeld ist ein Weg ja auch gegangen, dass es eben Z-Curricula gibt und wo man sich darüber Gedanken macht. Ob das hier und da vielleicht nochmal nachjustiert werden muss, ja,
klar,
bestimmt. Aber diese tradierte, nur Vorklinik und vollkommen weltfremd, ich übertreibe, aber im Grunde ist das so. Ja. Und dann plötzlich geht eigentlich das eigentliche Medizinstudium los, gefühlt. Das ist finde ich, es muss alternativlos abgeschafft werden.
Alternativlos, schön, schön. Wir schaffen das, würde ich sagen. Ne? Ja, ich glaube auch, dass die Sachen, dass Fragmente kommen werden. Das hat auch ein Kollege letztens gesagt bei einer Besprechung, der eben auch meinte, man muss jetzt gucken, was kann man sich da rauspicken, was kann man am eigenen Standort umsetzen, was kann man vielleicht auch in Verbünden umsetzen oder was kann vielleicht, ne, also so, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, freiwilliger Zwang. Wenn jetzt, ne, wenn jetzt 80% umsetzen, dann entstehen auch an den anderen 20%, sage ich mal, ein gewisser Druck. Die Medizinstudis tauschen sich aus, es gibt über die Dozierenden Austausch und irgendwann ist dann genauso wie der Druck zum Skills Lab. Also du kannst ja heute keine Medizinfakultät machen und sagen, nee, Skills Lab, da verzichten wir drauf. Da wird der Druck so groß, da werden, obwohl es nirgendwo steht ja nicht in der AO drin, sie müssen ein Skills Lab haben oder so, ne? Aber dann wird der Druck so groß, dass alle irgendwie sagen, ja gut, okay, dann machen wir doch drei Räume. Wenn es nur drei sind, aber immerhin, ne? So. Und dass man diesen Weg geht quasi. Ne? Das ist natürlich, es dauert länger, das ist softer und quasi die man orientiert sich dann, also dann die Veränderungsunwilligen können länger so bleiben, wie sie sind. So. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man das geht. Ne?
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Und ich meine, wenn man jetzt so zum Beispiel auf wenn man dann auch auf die entsprechenden Tagungen guckt oder so, dann zeigen ja auch durchaus die Standorte, die schon Sachen umgesetzt haben, was da läuft und wie das läuft und geben das auch als Stärke des Standorts an und so. Ne? Dass man also das, um jetzt aus diesem Negativ-Twist herauszukommen, aber vielleicht wäre das dann so ein Weg, dass man halt sagt, irgendwie darüber kommen dann die Aspekte. Was wären denn so für dich so irgendwie die ein oder zwei Aspekte, wo du sagst, das hättest du gerne, das bräuchte es am dringendsten oder das fandst du persönlich cool oder wo du dir vorstellen kannst, dass das niedrigschwellig zu machen ist. Also bei mir zum Beispiel, ich sehe halt für die OSKIs sehe ich halt Fragezeichen.
Ja.
Also es gibt viele, die machen die ja. Aber wenn jetzt ein Standort gar nichts hat und jetzt keinen Druck hat, halt einen zu machen, dann weiß ich nicht so. Ne? Ich persönlich fände es gut, wenn der Fokus eben aufs Ambulante, wenn das stärker kommt.
Das ist auf jeden Fall. Also ich denke, ich will auch die ambulante Medizin und zwar noch über die Allgemeinmedizin hinaus gedacht. Ja. Also die Allgemeinmedizin als fester Bestandteil.
Ja, klar.
Aber noch darüber hinaus gedacht, weil das einfach zwei komplett unterschiedliche Welten sind. Mhm. Also das ist von der Arbeit, von der Denkweise, vom Umfeld, auch interprofessionell, das sind ganz andere Teams. Das ist wirklich ganz anders und das ist etwas, was man bis dato eigentlich in der Klinik ja gar nicht kennenlernt. Du lernst nur die Klinikstrukturen kennen. Ja. Und solange du nicht einmal in der Praxis gearbeitet hast, lernst du das nicht kennen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Studie das kennenlernen. Das hat auch ein bisschen was mit Nachwuchsförderung und so zu tun. Ja. Und gerade wenn ich sage, die schneidenden Fächer, also sprich alles, was eben operiert, haben in Deutschland Nachwuchssorgen. Wir haben immer mehr Frauen, die Medizin studieren, die aber natürlich irgendwann durchaus, wenn sie eine Familie planen, ins Hintertreffen kommen. Das habe ich schon so oft erlebt, weil die einfach weniger Zeit investieren können.
Ja.
Was hochgradig ungerecht ist. Und das ist eine super Exit-Strategie, wenn die das möchten. Das sollen die, finde ich, da nicht alle reinschieben. Für Männer ganz genauso. Und das ist eben, das kann man nur mitdenken oder man kann sich nur darauf vorbereiten, wenn man diese Abläufe schon mal kennt. Und das finde ich absolut essentiell.
Ja, ich schwank da persönlich immer so ein bisschen. Ich denke halt einerseits, ich bin total bei dir. Und dann denke ich mir, wo soll das denn noch hin? Das ist jetzt so wo ich mir dann so denke, es ist doch alles schon so voll. Wenn wir jetzt noch sagen, also da müsste man von den Kliniksachen Teile wegnehmen.
Natürlich.
Ne, und ambulant nicht dran setzen.
Aber wir haben eine komplette Ambulantisierung der Medizin aktuell.
Ja.
Wir haben das Krankenhausstrukturgesetz. Die ambulante Medizin wird unfassbar gestärkt gerade.
Ja.
Viele Eingriffe, die früher Standard waren in den Krankenhäusern, werden dann nicht mehr durchgeführt, weil sie nicht mehr kostendeckend sind und werden in die ambulante Versorgung verschoben. Das heißt, natürlich muss ich das aus den Kliniken wegnehmen. Aber das ist alternativlos, ich sag's wieder. Weil die Medizin sich einfach so entwickelt.
Ja.
Und da müssen wir einfach parallel mitgehen.
Ja. Aber da wäre jetzt wieder so ein Punkt, ich würde nochmal einmal auf die Metaebene gehen. Ne? Ja. Da ist das so, also man hat ja doch häufig das Gefühl, dass bei so Entwicklungen, das war bei den Lernzielkatalogen so, und das ist jetzt vielleicht auch dann auch da der Fall, wir hängen da immer irgendwie 10 Jahre hinterher. Ist das eigentlich, ist das normal, dass man einfach sagt, wir sind nun mal ein größeres Land? Das ist einfach komplizierter als jetzt in einem kleineren Land. Ist es auch vielleicht normal, dass die Entwicklung aus der Realität so lange brauchen, bis man die in der Lehre halt adaptiert? Das haben ja andere Fächer, was weiß ich, Juristerei, Lehramt, vermutlich auch in einer ähnlichen Weise. Ich habe immer trotzdem das Gefühl, es ist bei uns immens langsam.
Ja, das glaube
ich. Ja, also ich,
oder? Also, ich meine, ganz aktuell hat der Bundesgerichtshof ja, ich glaube, entschieden, ich weiß nicht, ob sie schon entschieden haben, aber sie haben ja angemerkt, dass der Bundestag zu groß ist.
Ja, die Wahlrechtsreform, ja. Ja, ja.
Ja, und das andere Länder haben das schon viel früher vor uns verstanden. Ich weiß nicht, ja, das ist langsam, wir haben viele Player drin.
Und ich glaube auch, es ist einfach die Vielzahl der Player. Man hat das ja auch gesehen, als die AO da war und Stellungnahmen gefordert wurden, wie unterschiedlich die waren, wie teilweise widersprüchlich die waren. Ne? Ja. Und dann sind wir am Ende immer mit unserem Hang zum Konsens am Ende wieder da, wo wir angefangen haben. Also dann löst sich es irgendwie wieder auf oder trifft sich bei Null am Ende oder so. Ja. Vielleicht noch jetzt am Ende so ein Blick. Also mir ist gesagt worden von ein paar Leuten, naja, Tim, riech dich nicht so auf. Ich habe mich vielleicht aufgeregt.
Wirklich?
Vielleicht. Und da hat mir jemand gesagt, riech dich nicht so auf. Damals bei der letzten großen AO-Reform, hier 2002, ne? Wäre es auch so gewesen. Das hätte ewig lang gelegen und wäre dann plötzlich von jetzt auf gleich wuppweise auf einmal da irgendwie und ist dann durchgesetzt und war auf einmal da. Und alle waren so ein bisschen überrascht. Und das könnte ja jetzt auch so sein. Und ich habe mir gedacht, ja, es wäre sehr schön, aber ich finde es auch, aber ich habe auch gleichzeitig gerade so, darauf zu vertrauen, finde ich ein bisschen fad. Ja. Es ist so, ne, also ich hätte auch gern, weiß ich nicht, Feen oder so, weißt du, aber darauf zu vertrauen ist auch so ein bisschen, ne, also klar, wenn es so passiert am Ende und vielleicht kann es auch nur in so einem Hauruck-Ding laufen, damit sich die Widerstände gar nicht erst organisieren und bündeln, weil wenn die sich einmal aufgestellt haben, dann ist ja vorbei.
Ja.
Das kann natürlich sein, aber ich finde es eigentlich schade, dass an so einer Reform, wo, und das ist mir nochmal eine wichtige Aussage auch, wo wirklich jetzt 7 Jahre lang zig Leute ganz viel Herzblut reingesteckt haben, dass das jetzt tot versandet. Also wo man sich dann auch fragt, was hätte denn passieren müssen, damit sie durchgeht? Ist es also
vielleicht kein Regierungswechsel.
Jetzt wird es sehr politisch.
Ich frage das nicht.
Ja, keine Ahnung. Das
ist eine Frage.
Also ja. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall das...
Aber das ist ja jetzt mal unabhängig von Politik,
ja.
Es ist ja immer so, wenn so ein Prozess so lange dauert
und
die Zuständigkeiten sich ändern, das ist ja ganz normal, dass da wieder hakelt.
Ja, wahrscheinlich ist es das und dann geht's um, und jetzt ist halt eben Sparzwang da, der im Ukraine-Krieg so nicht da war Und was ich auch noch denke, da habe ich auch noch keine Antwort drauf, was wird aus dem NKLM eigentlich? Der war ja eigentlich vorgesehen als 80% verpflichtend. So. Und jetzt? Also wenn ihr das wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte schreibt mir. Also würde mich sehen oder uns, ne, an die altbekannte Adresse, die auch in den Shownotes steht, medizin.versus.didaktik@uni-bielefeld.de. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt ist das jetzt weiterhin so eine Empfehlung? Wie wäre schön? Ist das so ein Qualitätssicherungsinstrument? Wird es über ein paar Ecken dann doch irgendwie halb verpflichtet? Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und auch da wäre es ja, also ich fände es halt sehr, sehr schade, wenn es bei diesem Empfehlungsinstrument bleiben würde. Absolut. Weil das rechtfertigt nicht die Arbeit, die da reingeflossen ist.
Nein.
Auf gar keinen Fall. Nein. Auch jetzt, es wird ja immer noch überarbeitet und so. Und dann hat man am Ende ein Ding vorliegen, wo dann andere Standorte sagen, nö.
Finde ich doof.
Ja, ne, ist nett, aber nö, haben wir keine Lust drauf.
Ja.
So, und das kann ja nicht sein.
Nein, ist richtig.
Ne? Also da ist zu hoffen, dass dann doch aus der Ärzteschaft oder aus den Fachverbänden nochmal irgendwie Druck aufgebaut wird oder so. Halt, oder ich habe was nicht mitgekriegt und es kommt doch oder so, keine Ahnung. Aber
Werden sehen. Wir machen dann die nächste Folge, wenn er kommt,
oder? Ja. Ich finde, wir sollten pro Staffel so eine AO-Folge machen, weißt du?
Sie zieht sich. Um uns ein bisschen aufregen.
Genau, um uns so ein bisschen Dampf ablassen. Ja, und das haben wir jetzt auch getan an der Stelle. Mhm. Genau. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wir möchten bitte?
Feedback.
Feedback? Der Robert guckt verwirrt. Alles gut. Ich übernehme das, Robert. Keine Ursache.
Danke.
Die Umfrage.
Ja, meine ich.
Das meinte er. Ja. Aber er ist nur noch zu einem
Wort. Was ist Feedback?
Richtig. Ja. Oh Gott, oh Gott. Genau, wir möchten euch noch auf die Umfrage hinweisen. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemacht und wir brauchen mehr Antworten. Ne, wir brauchen ein schönes N und deswegen bitte tragt dazu bei, geht in die Shownotes rein. Es ist wirklich relativ schnell beantwortet und wir würden uns sehr freuen, wenn da noch ein paar Antworten mehr reinkommen. Auch wenn ihr die Folge jetzt hört, schon ein paar Wochen nach Veröffentlichung oder so und denkt, es ist zu spät. So, macht auf jeden Fall mit, bitte. Das hilft uns einfach zu sehen, wer hört es, wen müssen wir wie abholen. Das ist einfach eine große Hilfe für uns. Gut, dann würde ich sagen, genug aufgeregt.
Ja, würde ich auch sagen.
Wir waren im On Fire und jetzt nicht.
Es geht, ne?
Es geht.
Geht noch.
Wir haben uns zurückgehalten. Alles klar.
Na gut.
Dann bis die Tage. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.